Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sina, die uns von ihrer ersten Schwangerschaft und Geburt erzählt. Sina ist Rhesus-negativ und war nach der Geburt etwas überrumpelt, als die Hebamme ohne ihr Einverständnis sofort die Nabelschnur durchgeschnitten hat, mit der Begründung, dass man das so machen muss bei Rhesus-negativen Eltern. Und Sina hatte eigentlich vor, die Nabelschnur ausposieren zu lassen, und was die Hebamme da gemacht hat, beziehungsweise die Begründung, dass das medizinisch notwendig sei, ist auch falsch. Mittlerweile gibt es sogar Daten, Studien, die belegen, dass es in dem Fall sogar besser wäre, die Nabelschnur komplett ausposieren zu lassen. Das nur als kleine Hintergrundinfo für alle, die auch rhesusnegativ sind. Informiert euch da gut vorher und besprecht, wie ihr das macht mit der Nabelschnur, mit eurem Geburtsteam. Aber jetzt erst einmal die Geburtsgeschichte von Sina. Hallo und herzlich willkommen, Sina. Schön, dass du uns heute von der Geburt deiner Tochter erzählst.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich bin Sina, bin 33 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann und meiner 2,5-jährigen Tochter zusammen. Ich bin Physiotherapeutin und arbeite jetzt seit einem Jahr ungefähr wieder. Genau. Habe ich was vergessen? Nö.
Das sind erstmal die Eckdaten.
Genau.
Was weißt du über deine eigene Geburt?
Ja, ich bin das erste Kind von dreien und die Schwangerschaft war wohl etwas unerwartet, aber auf jeden Fall gewünscht, lief auch alles gut. Ich weiß, dass ich, glaube ich, 10 oder 11 Tage über dem errechneten Termin gekommen bin, und die Geburt an sich war wohl, ja, länger und schwieriger als gehofft. Meine Mama erzählt, dass es dann irgendwie mit meinen Herztönen schwierig wurde, und dann ich glaube, dass sie da auch so ein kleines Geburtstrauma von getragen hat, weil sie sagt, irgendwann haben alle auf ihrem Bauch gehangen und sie hat einen Dammschnitt bekommen, und das war irgendwie so die Erinnerung, die bleibendste Erinnerung an meine Geburt. Ja. Nur es kamen dann ja noch 2 und war dann auch alles wieder schnell vergessen, ja.
Okay. Deine eigene Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Nee, die war geplant. Und ging auch relativ fix. Ich glaube, es waren 4 Zyklen. Mein Mann war schon ein bisschen aufgeregt und machte sich Sorgen, dass irgendwie vielleicht was nicht klappt. Aber dann war es, ich habe es dann auch eigentlich schon gespürt.
Wie und hast du es gespürt?
Ja, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Gefühl. Ich kann es gar nicht richtig sagen. Ich hatte einen Kontrolltermin bei der Frauenärztin. Und habe dann auch zu meinem Mann gesagt, ich brauche gar keinen Schwangerschaftstest zu machen. Ich habe es irgendwie im Gefühl, habe ich dann auch nicht gemacht. Und die Ärztin meinte dann auch gleich, ja, vielleicht sind Sie ja schwanger. Ich war nur ein paar Tage über, hätte meine Periode schon sein sollen. Und ich hatte irgendwie so Unterleibsziehen, ein bisschen stärker, als wenn die Periode kommen würde. Aber da irgendwie so mein Gefühl hat mir gesagt, da könnte was sein.
Ja, und hat ja dann auch gestimmt.
Genau.
Wie ging es dir in diesem ersten Trimester?
Gut. Also ich war müde, habe echt viel, viel geschlafen, habe eigentlich jeden Tag einen Mittagsschlaf gemacht und war trotzdem abends hundemüde. Ich habe da noch voll gearbeitet und es war während Corona, und irgendwie hat mich das alles so belastet, dass ich, da habe ich noch viele Hausbesuche auch im Pflegeheim gemacht mit Patienten mit Zugängen und Kathetern und sowas. Da habe ich immer irgendwie, es war mir so unwohl und hatte da Angst, dass dem Baby irgendwas passieren könnte. Und ja, irgendwie war das auch so ein bisschen unverständlich. Ich habe es dann meinem Arbeitgeber wirklich schon in der 10. Woche, glaube ich, erzählt gehabt und auch meine Bedenken so mit ihm geteilt. Da wusste es auch noch niemand aus der Familie. Und irgendwie, ja, habe ich mir da mehr Verständnis erhofft. Und das war so ein bisschen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und du bist ja nicht krank, du bist ja nur schwanger. Ja, und das hat mich so psychisch einfach belastet und da gingen mir die ganze Zeit so die Gedanken durch den Kopf. Was ist, wenn ich mich jetzt doch mit Corona infiziere? Ja, das hat mich irgendwie, das hat so die Freude gedrückt.
Ja, ist dein damaliger Arbeitgeber, war das ein Mann oder eine Frau?
Ein Mann.
Ein Mann, okay.
Ja.
Der einfach sich damit nicht so auskannte, wie es klingt, was mir komisch vorkommt. Als Physiotherapeut wird er ja bestimmt schon mal die eine oder andere Frau auch behandelt haben.
Ja,
vielleicht.
Genau. Eigentlich waren wir auch so ein bisschen spezialisiert auf Beckenboden und Schwangerschaft und ja. Aber gut,
ja.
Es war halt so.
Ja. Gab es zu der Zeit schon die Impfung? Warst du geimpft oder hattest du dann Sorge, dich in der Schwangerschaft impfen zu lassen? Es war, also wenn ich
gerade
richtig rechne, war das genauso die Zeit, wo die Impfungen anfingen,
ja,
und man auch noch nicht so viele Daten hatte?
Genau. Ja, das war auch total schwierig. Ich war im Krankenhaus angestellt und das war Bedingung, dass wir weiterarbeiten durften, dass wir uns impfen lassen. Und vor der Schwangerschaft habe ich das auch noch gemacht und in der Schwangerschaft war ich skeptisch. Ja, ich habe es dann irgendwann bei der Frauenärztin machen lassen. Ich wurde dann, glaube ich, Anfang des zweiten Trimesters wurde ich dann von der Betriebsärztin ins Beschäftigungsverbot geschickt. Und da habe ich mich dann doch irgendwann in der Schwangerschaft impfen lassen, weil die Frauenärztin auch gesagt hat, ich soll es machen. Es gibt jetzt wohl schon ein paar Daten. Ja, das waren auch viele Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe. Und ja, weiß nicht, ob ich es heute nochmal machen würde. Das war, glaube ich, für alle Schwangeren in der Zeit schwierig zu entscheiden.
Absolut. Ich meine, ich habe mich damals dann impfen lassen, als ich gestillt habe. Und es war natürlich dann auch irgendwie die Gedanken, ist das jetzt gut, ist das nicht gut?
Ja.
Und könnten wir bestimmt auch lange drüber reden. Aber zurück zu deiner Schwangerschaft. Du warst dann irgendwann im Beschäftigungsverbot, was dir bestimmt gut getan hat. Wie ging es dir denn sonst? Und gerade auch, ich bin natürlich neugierig, du hast gesagt, bei dir bei der Arbeit war auch so ein bisschen der Fokus auf den Beckenboden. Wie ging es dir als Physiotherapeutin? Hast du auf bestimmte Dinge geachtet für dich selber? Hast du dich selber von anderen Physiotherapeutinnen behandeln lassen in der Schwangerschaft?
Ja, also ich war dann nochmal bei uns in der Praxis bei einer Kollegin in der Schwangerschaftsgymnastik. Das hat mir auch echt gut getan. Den Kurs habe ich vorher selbst ab und zu mal in Vertretung geleitet. Und das war dann irgendwie ein bisschen merkwürdig, da selbst Teilnehmerin zu sein. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes, wenn man das selbst erlebt, so eine Schwangerschaft. Also wenn man da was erzählt und es eigentlich noch gar nicht, also man weiß es zwar, wie es sein soll, aber man hat es noch nicht selbst erlebt. Und das war nochmal so ein ganz anderer Blickwinkel, der mir dann jetzt auch für meine Arbeit nochmal ganz, ganz viel gebracht hat. Und ja, ich habe vorher natürlich auch schon viel in Richtung Beckenboden gewusst und gemacht. Deshalb fiel mir das relativ leicht, das auch zu spüren und diese Übungen mitzumachen. Wir hatten noch einen Geburtsvorbereitungskurs gebucht, eigentlich in der Klinik, in der ich entbinden wollte. Der wurde dann leider auch einen Abend vorher abgesagt. Der war eigentlich noch im Präsenz geplant, wurde dann auch gestrichen und wir haben auf die Schnelle noch so einen Crash-Kurs, Wochenend-Vorbereitungskurs gebucht, was dann auch völlig ausreichend war. Also das hat uns schon auch viel gebracht. Und da ging es auch nochmal viel um Atmung und Wahrnehmung und sowas. Das hat sich einfach dann nochmal gefestigt. Genau.
Hey, du hast jetzt schon gesagt, dass du dich für die Geburt im Krankenhaus angemeldet hast. Hattest du eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung oder hattest du Hebammenkontakt in der
genau.
Schwangerschaft?
Unsere Nachbarin, die hat ein halbes Jahr vor mir entbunden und die hat, weil ich schon einige Hebammen abtelefoniert hatten, die alle keinen Platz hatten, hat sie gesagt, ja, probier es nochmal bei der. Und die hat dann auch gesagt, ich kann Ihnen gerade noch meinen letzten Notfallplatz anbieten, wobei ich gefühlt schon relativ früh angefangen habe zu suchen, also auch irgendwie in der 8. Woche oder so. Also das war dann gerade noch so das Letzte, was ich bekommen konnte. Und die hat tatsächlich auch in der Klinik gearbeitet, in der wir uns angemeldet hatten. Genau, die war aber dann auch einmal hier bei uns zu Hause vor der Geburt. Und auch alles sehr kurz gehalten, weil sie auch gesagt hat, ja, jetzt mit, also es war immer dieses Corona-Thema so in dieser Schwangerschaft präsent. Und ja, sie meinte dann nur, wenn es gerade passt, dann wäre sie natürlich auch im Kreissaal verfügbar, wenn sie da gerade Dienst hat. Was ich dann auch noch mal so als Punkt genommen habe, um mich für diese Klinik zu entscheiden. Ich war noch in zwei anderen angemeldet. Ja, aber am Ende ist es dann auch die geworden.
Okay, das heißt, die Hebamme wäre keine feste Beleghebamme gewesen, sondern für die Wochenbettbetreuung. Aber sie hat gesagt, wenn ich sowieso da bin, dann komme ich auch
Genau,
gerne dazu,
genau, genau.
was ja eigentlich ganz schön ist.
Ja, genau.
Wie ging es dir dann im letzten Trimester, wo du auch nicht mehr arbeiten musstest? War das dann eine Erleichterung, nicht mehr zu arbeiten, oder war es auch so ein bisschen, nicht meine, in Corona war ja sowieso die ganze Zeit irgendwie dieses Isolationsthema groß? Hast du dich dann auch manchmal ein bisschen alleine gefühlt, weil du nicht mehr gearbeitet hast und vielleicht weniger Sozialkontakte hattest?
Nee, das war eigentlich okay. Also ich hatte so körperlich hatte ich dann nochmal mit Sodbrennen zu tun, was dann aber auch nach ein paar Wochen wieder okay war. Wir sind in der Zeit noch, haben wir uns eine Wohnung gekauft, die hatte dann leider noch einen Wasserschaden, da mussten wir wieder ausziehen und sind irgendwie kurz vor Entbindung erst wieder eingezogen, haben dann noch schnell das Kinderzimmer hergerichtet. Also da war ich sowieso gut beschäftigt mit Handwerker rein und rauslassen und organisieren und sowas. Deshalb da hatte ich genug zu tun. Das war kein Problem.
Geil. Kurze Frage, mir fällt auf, du benutzt immer das Wort Entbindung statt Geburt. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast oder ob das vielleicht auch einfach bei dir bei der Arbeit, ob das irgendwie bei deiner Ausbildung immer Entbindung genannt worden ist. Ich persönlich denke halt immer, es ist eine Geburt, es ist was Aktives. Frauen gebären und werden nicht entbunden. Wie siehst du das für dich selber?
Ja, das stimmt. Ich tatsächlich habe ich mich, also nee, mit der Wortwahl noch gar nicht. Das ist eigentlich Standard, glaube ich, so in meinem Arbeitsumfeld. Und so im Nachhinein betrachtet, hätte ich auch bei der Geburt mehr, ja, wie soll ich sagen? Also es war schon was heißt fremdbestimmt, aber ich hätte schon, ich hätte mich mehr, ich kann es gar nicht so beschreiben. Also ich hätte gern selbst, wäre ich gern selbst mit mir mehr in Verbindung gewesen.
Ja, das verstehe ich. Ich finde dieses Thema mit dieser Wortwahl so spannend, weil mittlerweile wird das Wort entbinden ja auch von Frauen so genutzt und sagt, ich entbinde oder ich habe entbunden. Aber eigentlich ist es ja ein passives Wort. Also man wird von etwas entbunden. Und wie allein diese Wortwahl, und du hast gerade gesagt, es ist halt bei dir im Arbeitsumfeld, wird immer gesagt, es ist die Entbindung oder Frauen werden entbunden oder auch sie entbinden im Aktiven, aber dass das einfach diese Wortwahl alleine einen Einfluss auch auf die Umgebung hat.
Ja, das stimmt.
Und halt auch natürlich dann einen Einfluss darauf hat, wie die Frauen vielleicht unter der Geburt auch behandelt werden. Wie fing denn deine Geburt dann an? In der wievielten Woche warst du?
Also es war genau eine Woche vor dem errechneten Termin. Und ich hatte, genau, ich glaube, ein oder zwei Tage vorher habe ich mich nochmal mit einer Freundin verabredet. Wir wollten einen kleinen Spaziergang machen und der ist doch etwas länger geworden als geplant. Also wir sind so eine Stunde, anderthalb sind wir auch zügig gegangen. Und dann war ich am Abend echt platt und habe auf der Couch gelegen und habe gesagt, morgen mache ich mal einen Ruhetag und mach mal gar nichts. Und dann ging's, habe ich schon gemerkt, wie so, ja, ich hatte ja keinen Vergleich, wie sich so eine Wehe wohl anfühlt, so eine oder auch so eine Übungswelle oder sowas. Und dann dachte ich, vielleicht ist das schon was. Naja, es ist dann auch wieder abgeklungen. Und dann sind wir ins Bett und um 11 habe ich wieder auf die Uhr geschaut und dann konnte ich schon nicht mehr liegen und habe mich nur gewälzt und bin dann auch aufgestanden. Bin im Wohnzimmer so ein bisschen auf und ab gegangen, habe die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs gemacht und konnte das dann noch ganz gut handeln, habe dann auch auf der Uhr geschaut, wie lange sind die Abstände, weil ich dachte, naja, das kann ja jetzt nicht irgendwie schon losgehen, aber es waren dann tatsächlich auch schon so 3 Minuten Abstände. Dann habe ich alle möglichen Positionen ausprobiert, Vierfüßlerstand und in der Hocke und habe da viel, viel geatmet. Konnte mich dann auch zwischendurch noch mal auf die Couch legen und bin immer noch mal so ein bisschen weggedöst. Und dann, mein Mann hat davon gar nichts mitgekriegt. Und ich habe dann morgens, habe ich ihn auch noch zur Arbeit geschickt und habe gesagt, ja, das geht schon noch. Und dann bin ich noch mal in die Wanne und dachte, naja, im Geburtsvorbereitungskurs hieß es, wenn es in der Wanne noch mal weggeht, dann war das nur zur Probe. Ja, ich bin kaum noch aus der Wanne rausgekommen, weil es schon so stark dann wurde. Und dann habe ich, glaube ich, nach 2 Stunden habe ich meinem Mann geschrieben, ich glaube, du solltest dich doch wieder auf den Rückweg machen. Und er kam dann auch nach Hause und hat dann gesagt, so, wir fahren jetzt los in die Klinik. Und ich wollte es eigentlich noch ein bisschen hinauszögern, aber er hat mich dann ins Auto verfrachtet und ich hatte dann auch ja, gar nichts mehr gegessen oder getrunken. Irgendwie ging nichts mehr an mich. Er wollte mir dann noch ein Stück Apfel einflößen. Das habe ich dann auf der Hälfte der Fahrt, musste ich das wieder loswerden. Und das, also wir sind eine Viertelstunde, glaube ich, in die Klinik gefahren. Das war auch hart an der Grenze. Also dieses Sitzen war schon sehr, sehr unangenehm. Und dann sind wir an der Klinik angekommen. Es hieß in dem Infoabend, das wäre gar kein Problem, dass dann der Partner auch mit reinkommt. Es würde dann, die ganzen Tests werden dann auf Stationen gemacht. Ja, so war es nicht. Ich bin dann alleine reingelassen worden. Und es hieß, er müsste sich erst noch einen Schnelltest irgendwo besorgen. Und dann bin ich da so ein bisschen durch die Klinik geirrt, bis ich den Kreißsaal gefunden hatte.
Ganz kurz, die Klinik hat keinen Schnelltest für deinen Mann bereitgestellt?
Nein.
Oha, okay.
Ja, also es hieß, es war halt so ein Pförtner und oder so ein Security-Mann, der hat gesagt, nein, das geht nicht. Ja, und er ist dann irgendwie noch gerade zu einer Apotheke rein und die haben ihm kulanterweise noch einen Schnelltest gemacht. Die hatten das eigentlich auch schon geschlossen gehabt für den Tag. Naja. Und ich bin dann Richtung Kreißsaal.
Ein Dank an den Apotheker oder die Apothekerin.
Ja, wirklich. Ja, das war wirklich, naja. Und ich wurde dann im Kreißsaal von einer etwas, ja, brummeligen, ich weiß gar nicht, ob es eine Hebamme oder eine Schwester oder was war, empfangen. Und genau, dann bin ich erstmal in so ein Untersuchungszimmer geleitet worden, wo ich dann ewig gewartet habe, bis überhaupt mal was passiert ist. Und dann kam eine Ärztin mit PJlerin oder ja, irgendwie, also es war auf jeden Fall, oder vielleicht auch, nee, also sie durfte mir einen Zugang und sie hat gefragt, ob sie mir den Zugang legen dürfte.
Was ist eine PJlerin?
Ach, so ein praktisches Jahr, also so eine Ärztin in Ausbildung war das. Genau. Und die hat mir dann den Zugang gelegt. Ich habe schon extra nicht hingeguckt, weil sie meinte, ja, zum Glück sind sie schwarz angezogen. Es ist jetzt doch hier etwas blutiger geworden, wo ich auch im Nachhinein gedacht habe, diesen Zugang hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Und der hat mich einfach sehr gestört. Also diese Nadel da im Arm, das, ja, im Nachhinein habe ich gedacht, hätte ich vielleicht auch einfach nochmal Nein sagen können. Und dann wurde ich nochmal untersucht, Ultraschall und auch vaginal untersucht. Da hieß es, der Muttermund ist auf 4 Zentimeter geöffnet und ich könnte da bleiben. Und das war mir aber in Rückenlage auf dieser Bank, das war mir so unangenehm, diese Untersuchung. Und dann durfte die Schülerin oder wer auch immer das diese Ärztin in Ausbildung war, durfte auch nochmal untersuchen und da getastet und hier getastet, bis das dann endlich rum war und ich mich wieder aufstellen durfte. Und dann sind wir in ein Wehenzimmer gekommen, da war dann auch mein Mann auf einmal wieder da. Da wurden uns dann nochmal Abstriche und Corona-Tests gemacht, also da wurde er dann tatsächlich auch getestet. Hat irgendwie diese ganzen Anmeldeformularien übernommen. Und dann sind wir auch relativ zügig in einen Kreissaal gekommen. Da hatte ich dann gefragt, ob ich noch mal in die Wanne könnte, weil mir das eigentlich vorher immer gut getan hatte. Die Hebamme, das war dann tatsächlich auch die Hebamme, die ich schon vorher kannte. Also sie hatte tatsächlich Dienst zu der Zeit. Und die hatte mir dann noch so einen Badezusatz gegeben und ich bin in diese Wanne rein und ich glaube 5 Minuten später wieder raus. Ich konnte das gar nicht ertragen. Das war mir auf einmal viel zu warm und zu eng und das war eine kurze Nummer, obwohl ich mir vorher eigentlich auch hätte vorstellen können, eine Geburt in der Wanne zu machen. Das hatte sich dann erledigt damit. Und dann hatten wir gefragt, ob ich ein Schmerzmittel bekommen könnte. Und dann habe ich per Tropf, sie meinte dann hinterher, das wäre eigentlich nichts gewesen, außer irgendwie eine Natriumchloridlösung mit bisschen was. Also ich weiß nicht, was es genau war. Es hat jetzt auch nicht so viel geholfen, nur konnte ich so zwischen den einzelnen Wehen konnte ich so ein bisschen wegdösen. Das hat mir dann immer noch mal ein bisschen Kraft gegeben. Und vom Gefühl her war ich da einfach nicht so drauf vorbereitet, wie es sich anfühlt, wenn die Geburt dann wirklich losgeht. Also dieser Druck nach unten, sie hatte mich zwar einmal gefragt, ob ich schon irgendwie einen Druck verspüre, da wusste ich aber gar nicht so genau, was sie da mit meint. Und dann waren wir in dem Kreissaal auch eine ganze Weile zu zweit. Also sie sagte dann, wenn was wäre, sollen wir klingeln. Es kam dann auch noch mal eine Hebammenschülerin vorbei. Aber da war es so vom Gefühl her noch nie, war wohl noch nichts, noch nicht weit genug. Und dann hat mein Mann der hat dann gesagt, hey, wann kommt denn jetzt endlich mal wieder jemand, er würde jetzt klingeln. Ich habe dann gesagt, nee, komm, lass es.
Dazu möchte ich noch kurz sagen, entweder noch nicht weit genug oder Personalmangel auf der Station und die Hebamme musste gerade parallel 5 andere Geburten betreuen.
Ja, das könnte. Also zumindest habe ich aus dem Nebenraum auch schon Schreie gehört und ich war eigentlich ganz froh, dass wir da unsere Ruhe hatten. Nur jetzt im Nachhinein dachte ich, okay, wenn sich Geburt so anfühlt, dann hätten wir wahrscheinlich auch schon 1 Stunde früher starten können, wenn ich gewusst hätte, was zu tun ist. Und dann kam die Hebamme, nachdem mein Mann geklingelt hatte. Und ich fragte dann, ob ich nochmal was bekommen könnte. Und dann sollte ich mich erstmal auf den Rücken drehen, was ich kaum noch hingekriegt habe. Das war so unangenehm. Und dann hat sie nochmal vaginal getastet und hat dann gesagt, nee, jetzt geht gar nichts mehr, das Baby kommt jetzt. So, okay. Dann habe ich gesagt, so kann ich auf keinen Fall bleiben in Rückenlage, das ist mir viel zu unangenehm. Und ich hatte ja die ganze Zeit noch dieses CTG-Gerät am Bauch, was mich auch gestört hat und deshalb auch gar nicht so richtigen Positionswechsel machen konnte.
Das heißt, du hattest die ganze Zeit durchgehend ein CTG?
Ja. Also ab dem Moment, ab dem ich diese Infusion da laufen hatte.
Mhm. Okay.
Ja. Und sowohl diese Infusion als auch dieses CTG-Gerät haben mich wirklich gestört. Also konnte ich mich kaum bewegen. Es hieß dann auch mal, ja, das darf nicht verrutschen. Und das meinte ich so mit, das war irgendwie so ein bisschen fremdbestimmt, weil ich da gar nicht das machen konnte, was mir vom Gefühl her geholfen hätte.
Ja, und ich meine, diese durchgängige CTG-Überwachung ist halt auch wieder eigentlich ein Indikator dafür, dass vielleicht an dem Tag ein bisschen Personalmangel geherrscht hat.
Ja.
CTG-Überwachung ist laut Leitlinie, also kontinuierlich, hier ist nicht notwendig, wenn es nicht irgendeinen Risikofaktor gibt.
Ja.
Und wenn halt gerade niemand im Raum sein kann, um ab und zu mal zu schauen nach den Herztönen, wird es halt dran gemacht.
Ja.
Dann ist man in dieser Misere, dass man da die ganze Zeit irgendwie still sein muss, damit das Ding nicht verrutscht und nicht
piept. Ja, genau. Ja, dann habe ich dann nämlich, ich weiß nicht, wie viele Stunden habe ich halt auf der Seite gelegen. Ich hatte dann auch irgendwann keine Kraft mehr, da viel irgendwie zu sagen, dass ich dann nochmal die Position wechseln will. Und war dann ganz froh, als es hieß, ja, jetzt geht's los. Nur, wie gesagt, vom Gefühl her hätte es sicher schon eine Stunde früher losgehen können. Und dann sollte ich mich auf die Seite legen und habe das obere Bein auf so eine Stütze bekommen. Genau, und dann hat die Hebamme mich angeleitet, mitzupressen. Ja, das hat dann auch echt, das ging relativ flott. Also es waren vielleicht 4, 5 Presswehen und dann war die Kleine da. Das ist so an mir vorbeigeflogen gefühlt.
Ja, wie hat die Hebamme dich angeleitet zu pressen?
Also ich sollte, wenn ich dann irgendwann, habe ich einfach nur noch geschrien und dann hat sie gesagt, so, jetzt sammeln wir uns einmal kurz und ich sollte die Luft anhalten und sollte den Druck nach unten mit verstärken.
Ja, hast du dich damit mal entweder vor oder auch nach der Geburt aus physiotherapeutischer Sicht auseinandergesetzt, weil das ist dieses sogenannte Purple Pushing, weil Frauen manchmal davon wirklich lila im Gesicht werden, weil es ja eigentlich, also Luft anhalten unter der Geburt oder zu jedem Zeitpunkt ist eigentlich keine gute Idee.
Ja.
Und auch dieses, ich meine, du kennst dich aus mit den Druckverhältnissen im Körper und der Relation zwischen dem Zwerchfell und dem Beckendiaphragma und halt einfach viel Druck aufbauen und dann nach unten schieben, ist für den Beckenboden nicht immer das Optimale, würde ich sagen.
Nee, ich habe es dann auch einfach so gemacht, wie ich es im Gefühl hatte und habe schon versucht, diesen Druck, den ich schon auch gespürt habe, also diesen Reflex so ein bisschen mit zu unterstützen, aber schon auch mit der Atmung, weil ich habe ja vorher auch versucht, lange auszuatmen und einfach diesem Gefühl mitzugehen. Und das war, also ich habe das für mein Empfinden gut spüren können, wo das hingehen soll und habe da jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, als hätte ich da ein Kind irgendwie rausgepresst, sondern es war relativ, ich glaube, es ging relativ automatisch, so vom Gefühl her.
Da hat dieser Fetal Ejection Reflex übernommen.
Ja, genau. Aber auch da hätte ich mich noch intensiver darauf vorbereiten können, beziehungsweise in dem Moment mehr bei mir sein können, um das wirklich auch so wahrzunehmen, oder noch stärker wahrnehmen zu können, um da noch mehr dabei zu sein.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Vor allen Dingen, ich meine, wenn dann halt jemand kommt und sagt, so, jetzt mach so und so, und man versucht dann selber im Körper zu spüren, wie ist es eigentlich, kann herausfordernd sein.
Ja. Also genau, also da denke ich manchmal, das würde ich gerne noch ein zweites Mal machen, um es einfach nochmal mehr wahrzunehmen und nochmal mehr zu spüren, weil der Körper kann das ja eigentlich, der hat sich da so viel bei gedacht und dann, wenn da von außen so Anweisungen kommen, die es eigentlich ein bisschen stören, ist das schade.
Ja, Absolut. Als deine Tochter dann da war, du hast gesagt, du lagst auf der Seite, hat die Hebamme sie quasi aufgefangen und dann gleich zu dir nach oben gereicht?
Sie hat sie aufgefangen, aber ich war noch total verpackt in meiner Strickjacke und allem. Und sie ist gleich zum Wiegen und Messen und sowas gekommen. Also ich habe sie überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt gesehen habe. Also sie wurde gleich abtransportiert und erst im Handtuch verpackt wieder zu mir gebracht. Wo ich, ja, und in diesem Moment, ich weiß gar nicht, ich war so perplex irgendwie. Und dann dachte ich so, wo ist sie denn jetzt eigentlich? Und darüber habe ich mir vorher, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall Standard, dass es einfach erstmal zur Mutter oder wenn da irgendwas gewesen wäre, dann zumindest zum Papa auf den Bauch, um einfach erstmal so dieses erste Ankommen zu haben. Ja, das hat nicht stattgefunden.
Und es gab ja keinen medizinischen Notfall, also deiner Tochter ging es gut.
Überhaupt nicht. Also sie hatte zwischendurch mal gesagt, ich soll jetzt nochmal tief atmen für die Tochter, weil es da wohl gerade mit den Herztönen ein bisschen abgesagt hatte. Aber das war nie irgendwie kritisch oder sowas. War alles in Ordnung.
Da muss ich kurz noch mal kurz sagen, ja. Dann sagen sie dir erst, du sollst die Luft anhalten, um zu pressen, um dir dann zu sagen, ups, das Kind hat anscheinend nicht genügend Luft, jetzt atmen wir wieder tief durch.
Ja, ja.
Okay. Braucht man nichts weiter zu sagen. Und ja, auch einfach sehr schade für dich und deine Tochter und irgendwie auch erschreckend zu hören, dass im Jahr, wann war das, 21,
ja.
Kinder immer noch direkt erstmal gewogen und gemessen werden, bevor sie zu ihren Eltern kommen.
Ja.
Absurd.
Ja, ich hatte nämlich vorher bei der bei dieser Erstbesprechung mit der Hebamme hier zu Hause auch gesagt, dass ich mir wünsche, dass die Nabelschnur auspulsiert wird. Und da hat sie gesagt, ja, das machen wir sowieso, das ist bei uns Standard. Und dann habe ich da auch nicht weiter dann dachte ich, ja, okay, dann wird das so gemacht. Und nach der Geburt hieß es so, und jetzt müssen wir schnell abnabeln, weil sie sind ja Rhesus negativ. Und dann dachte ich, habe ich gesagt, ist denn die Nabelschnur schon auspulsiert? Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen, wegen dem Rhesusfaktor. Okay, das habe ich vorher auch noch nie gehört. Aber dann war das auch schon irgendwie erledigt, die Sache.
Okay, hast du dich damit im Nachhinein nochmal beschäftigt? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, ob es da irgendeinen Grund gibt, schneller zu nabeln, wenn man
Rhesus negativ ist. Ich habe das auch nochmal nachgelesen, aber eigentlich habe ich da nichts drüber finden können. Das ist ja in erster Linie dann der Blutkontakt zwischen Mutter und Kind. Und ich hatte ja auch in der Schwangerschaft schon die erste Spritze bekommen. Also wir hatten das getestet per Bluttest. Und das war klar, dass meine Tochter rhesuspositiv ist. Deshalb brauchte ich die. Nur hatte ich mir da, wie gesagt, vorher war das kein Thema. Und dann im Nachhinein konnte ich auch nichts finden, dass das irgendwie hätte so sein müssen. Ja.
Ich hoffe, das hören viele Frauen, die auch rhesusnegativ sind, die dann für sich im Kreißsaal einstehen können und sagen, halt, nicht abnabeln.
Ja.
Oder das vorher mit dem Team besprechen und fragen, wie ist hier in dem Krankenhaus die Praxis, also wie wird es gemacht, wenn man rhesusnegativ ist, was kann man da tun?
Ja. Ja, und in dem Moment, also es waren einige Momente, wo ich mir so hinterher dann dachte, wieso hast du nichts gesagt, nur in der Situation war ich dann auch mit allem anderen irgendwie beschäftigt, als mich dann da zu diskutieren, was jetzt gemacht wird oder auch nicht.
Ja, was ja so schade ist. Also ich verstehe es, es geht ja vielen Frauen so und ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, einen starken Geburtspartner zu haben, der oder die dann einfach für einen einstehen kann und solche Dinge dann diskutiert oder durchboxt.
Ja.
Ich meine, idealerweise spricht man es mit dem Team schon vorher, dass man es gar nicht diskutieren muss, aber wenn es halt zu sowas kommt, dass man dann in dem Moment jemand an seiner Seite hat, der dann sagen kann, halt, stopp, wir machen es jetzt so.
Ja, genau. Ja, und dann auch wirklich vorher nochmal alles durchzugehen und zu schauen, wo könnte es was geben, was wir dann in der Situation wirklich durchsetzen wollen. weil auf manches waren wir gefühlt auch gar nicht so richtig vorbereitet.
Ja, absolut. Und deswegen ist es mir so wichtig, diese Geburtsgeschichten hier in solcher Vielfalt zu teilen, weil man weiß einfach nicht, was man nicht weiß im Vorhinein.
Ja, genau.
Ja, ich meine, bei meiner Geburt, ich war immer der Meinung, ich würde sofort auch im Falle eines Kaiserschnitts mit meinem Kind sofort im OP bonden können und hatte halt nicht durchgedacht, was passiert, wenn ich unter Vollnarkose bin, was dann der Fall war. Und ja, also es ist gut, immer alle Szenarien auch vorher einmal wenigstens durchzudenken und sich den Abläufen bewusst zu sein.
Ja.
Wie war es dann, als du sie endlich auf der Brust hattest?
Ja, ich war dann irgendwie mit der ganzen Situation auch so ein bisschen überfordert und dachte, krass, jetzt habe ich hier so ein Baby neben mir liegen, was eigentlich so viele Monate in meinem Bauch war. Und ja, also ich war so ein bisschen, oh Gott, was ist hier los? Und schaffe ich das jetzt alles? Und ich war wirklich in allen Richtungen unterwegs und ja, es war ein ganz unbeschreibliches Gefühl irgendwie. Ja, und ich habe dann, wir sind dann aus dem Kreißsaal wieder in so ein Wehenzimmer gekommen, wo wir gleich der Hebamme auch gesagt haben, dass ich gerne zum Stillen anlegen würde. Und das haben wir auch gleich probiert. Und dann meinte die Hebamme nur, ja, sie ist zu schwach, sie könnte nicht trinken. Und ich hatte vorher schon gesagt, dass ich auf jeden Fall, dass ich stillen möchte und dass ich da auch, das hatte mir die Hebamme im Vorgespräch gesagt, dass sie kein Freund von Stillhütchen ist. Und das Erste, was sie mir in die Hand drückt, war dann ein Stillhütchen. Und ich habe erst mal ein bisschen blöd geguckt, für was brauche ich das jetzt? Ja, sie wäre zu klein und schwach und ohne das könnte sie nicht trinken. Ja.
Und das hat die Hebamme vor dem ersten Anlegen?
Ja, während dem ersten Anlegen.
Okay.
Ja. Und ja, dann haben wir auch erstmal mit Stillhütchen angefangen. Ich hatte auch große Schmerzen beim Stillen. Ich dachte erst, weil sie einfach wirklich nicht gut trinkt oder nicht gut angelegt ist oder wie auch immer. Ich wusste dann dieses kleine Würmchen auch gar nicht so richtig zu handeln. Und ja, mit dem Stillhütchen ging's dann irgendwie. Es war dann aber auch so, ich habe mir dann nochmal auf der Station, auf der Wochenbettstation noch mal immer mal helfen lassen. Aber dann hieß es immer, ja, jetzt setzen Sie sich doch mal ordentlich hin und so funktioniert das ja nicht. Und ich hatte einen Dammriss zweiten Grades und der hat mir echt Probleme gemacht. Das war mir so unangenehm und ich konnte kaum sitzen und dann hieß es immer nur, ja, wenn sie nicht richtig sitzen, dann klappt es auch nicht mit dem Stillen. Und das war echt, ja, das war echt eine Nummer. Das hat mir so gar nicht gefallen, wie das lief.
Wie lange wart ihr dann im Krankenhaus und wie ging das dann auch gerade mit dem Stillen weiter?
Ja, wir waren 3 Tage im Krankenhaus. Wir hatten zum Glück ein Familienzimmer bekommen, wo ich auch echt froh war, weil dann auch mein Mann einfach viel mit, der ist dann auch mit zu den Untersuchungen und konnte sie wickeln und sowas. Und genau, wir sind dann am dritten Tag heim und Stillen war bestimmt das erste halbe Jahr schwierig. Also ich hatte richtig Schmerzen. Ich habe die Nächte im Bett gesessen, weil es gar nicht anders, also da ging es irgendwie, das Stillen. Ich habe das der Hebamme jedes Mal gesagt, dass ich so Schmerzen habe, dass da irgendwas nicht stimmen kann oder dass sie mir nochmal zeigen soll, wie ich sie anlege oder wie auch immer. Aber sie hat immer nur gesagt, nö, das sieht gut aus und die Brust sieht auch gut aus. Da ist nichts entzündet oder sowas. War es auch nicht. Es hat trotzdem wehgetan. Und ich habe mich jedes Mal irgendwo festgekrallt, wenn ich sie angelegt habe. Und habe dann übers Internet nochmal eine andere Hebamme kontaktiert, mit der ich dann auch per Videocall nochmal, habe ich ihr nochmal gezeigt, wie ich sie anlege. Und sie hat mir nochmal ein paar Tipps gegeben und das hat dann auch echt geholfen. Ja, Nur das, also da war ich echt verzweifelt, wie das weitergehen soll, und weil ich auch so gerne stillen wollte. Und jetzt im Nachhinein habe ich tatsächlich jedes Mal um den Eisprung herum diese Schmerzen. Und es muss echt irgendwie auch was Hormonelles sein. Und da hatte ich dann nämlich noch Angst, weil nach 11 Monaten, ziemlich genau nach 11 Monaten, ist meine Periode wieder eingesetzt. Und da hatte ich so 2 Wochen vorher wieder diese starken Schmerzen beim Stillen. Und dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und also ich still sie noch. Und es ist immer wieder um den Eisprung herum, dass ich diese Schmerzen beim Stillen habe. Mal mehr, mal weniger. Nur vom Gefühl her ist es das auf jeden Fall. Es war
super spannend, habe ich auch noch nicht gehört, aber macht sofort total Sinn für mich, dass das einfach hormonell auch bedingt sein kann.
Ja, ich habe auch gegoogelt und gefragt und gemacht und getan, und niemand konnte mir genau sagen, was das ist. Nur jetzt im Nachhinein, wie gesagt, weil das immer um den Eisprung herum so empfindlich ist, und ich das echt sehr, sehr unangenehm empfinde. Und so war eben auch dieses Gefühl. Und wahrscheinlich hat sich da hormonell so viel umgestellt, dass es deshalb so schmerzhaft war am Anfang. Und sicherlich war auch die Anlegetechnik noch nicht die beste. Das hat dann auch noch mal besser geklappt nach den Tipps von der Hebamme online. Da war ich echt irgendwie auch so ein bisschen allein und wusste überhaupt nicht, wie ich da noch weitermachen soll und kann.
Ja, ich meine, wenn jetzt gerade irgendwelche Hebammen oder Stillberaterinnen zuhören und sich dahingehend auskennen, dann schreibt mir gerne. Dann kann ich es mit in den Shownotes verlinken, wenn es dazu mehr Informationen gibt, dass vielleicht andere Frauen, die ein ähnliches Problem haben, sich dort informieren können. Ging es denn deinem Dammriss und auch einfach der Heilung von deinem Beckenboden? Hast du da als Physiotherapeutin bestimmte Dinge gemacht, auf Dinge geachtet?
Ja, also der Dammriss, der hat mich echt noch eine Weile beschäftigt, ist dann aber auch gut verheilt und alles in Ordnung. Nur hatte ich damit auch nicht gerechnet, dass mir das, also im Nachhinein würde ich sagen, dass der mir sogar mehr Probleme gemacht hat als die eigentliche Geburt. Die habe ich nicht so schmerzhaft empfunden wie diese Naht dann hinterher auch. Und vom Beckenboden her gesehen habe ich einfach versucht, gerade so diese unvorhergesehenen Belastungen wie Niesen und Husten so ein bisschen von meinem Beckenboden wegzulenken. Also so wegdrehen über die Oberkörperrotation entlastet schon allein den Beckenboden. Und im Alltag natürlich gut heben und sowas, auch ohne frisch geboren zu haben, ist es immer gut, den Beckenboden mit dem Auge zu haben. Ja, das, und ich habe gerade auch durch das Stillen gemerkt, wie sehr die Rückbildung auch angekurbelt wurde. Also wie sich dann die Gebärmutter zusammengezogen hat. Da hatte ich wie nochmal so ein paar Wehen hinterher. Und auch jetzt im Alltag merke ich schon immer mal wieder, gerade wenn hier sich wieder ein Infekt eingeschlichen hat, wie so ein Beckenboden auch belastet wird durch wochenlanges Husten oder sowas. Und wie wichtig es ist, darauf zu achten.
Ja, absolut. Ich werde vielleicht in die Shownotes, fällt mir gerade ein, ich habe mal vor auch schon 2 Jahren, glaube ich, ein Reel gemacht zum Thema, wie man Beckenboden schonend husten kann und niesen kann. Ja. Werde ich vielleicht nochmal verlinken für alle, die jetzt gerade gedacht haben, aha, was kann man da tun? Weil ja jetzt auch die Erkältungssaison wieder bevorsteht. Hast du auch Beckenbodenphysiotherapie selber gemacht? Also bist du nochmal zu deiner Kollegin gegangen nach der Geburt?
Ja, genau. Da hatte ich nochmal ein Rezept von der Ärztin ausgestellt bekommen. Was heißt leider, das bezahle ich auch gerne, nur ich denke, da hätte es sicherlich auch ein Rezept von der Kasse geben können. War irgendwie keine Option für die Ärztin anscheinend. Also da habe ich dann nochmal 6 Einheiten bei meiner Kollegin gemacht. ja, auch in erster Linie Wahrnehmung, wie geht's meinem Beckenboden überhaupt? Und dann auch viele funktionelle Übungen, also über laute, reaktives Anspannen des Beckenbodens, diese, was ich auch noch in der Ausbildung gelernt habe, diese ganzen Aufzuggeschichten, dass man den Beckenboden irgendwie so hochzieht und anspannt, hat sie mir schon gesagt gehabt, das ist gar nicht mehr so aktuell, weil der Beckenboden ja in erster Linie reaktiv arbeitet. Und da einfach nochmal so ein paar Auffrischungsübungen und genau, auch alltägliche Dinge, wie mit dem Niesen oder Husten zum Beispiel.
Ja, ich bin ja mittlerweile, also ich bin keine Physiotherapeutin, ganz offensichtlich, aber Yoga-Lehrerin und beschäftige mich da sehr viel mit dem Thema Beckenboden und merke auch jetzt nach der zweiten Geburt, also ich habe den Vergleich, wie fühlt sich ein Beckenboden an nach einem Kaiserschnitt und wie nach einer vaginalen Geburt, einfach sehr viel Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ich mittlerweile finde auch oder bin dazu übergegangen, gar nicht mehr unbedingt den Begriff Beckenboden zu verwenden, weil Boden suggeriert immer sowas Stagnierendes, sowas Festes, was sich nicht bewegt. Und eigentlich der Beckenboden ist genauso wie das Zwerchfell auch ein Diaphragma, diese gewölbte Form, die sich bewegt. Mhm. Deshalb finde ich, was du gerade sagst, nochmal ganz wichtig, dieses der Beckenboden ist reaktiv, also der reagiert auf Bewegungen, auf Impact, auf verschiedene Dinge und es ist nicht einfach dieser statische Boden, ja, den man vielleicht, den man wie einen Aufzug nach oben und nach unten schieben kann.
Genau.
Und auch hier wieder das Thema Sprache, genauso wie mit Geburt und Entbindung. Wenn wir immer einen Boden vor Augen haben, verhalten wir uns dieser Muskelgruppe auch anders gegenüber, als wenn uns klar ist, dass es was ist, was bewegt und was reagiert.
Ja.
Das so als Abschluss vielleicht zum Thema Beckendiaphragma, um hier gleich das Wort Beckenboden nicht mehr zu benutzen. Liebe Sina, ich danke dir, dass du uns so ausführlich auf deine Geburtsreise mitgenommen hast und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass, falls du noch mal ein Kind kriegen solltest, dass die Geburt dann etwas anders verläuft. Und ja, wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, vielen Dank.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über deine Unterstützung. Du kannst den Podcast abonnieren und in deiner Podcast-App bewerten. Du kannst sie natürlich auch einfach weiterempfehlen, weiterschicken an Freunde und Bekannte. Und besonders freue ich mich über finanzielle Unterstützung auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis nächste Woche.